Wir beginnen heute mit einer neuen Predigtreihe zu dem Jakobusbrief aus dem Neuen Testament. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, könnt ihr sie auch schon mal in die Hand nehmen, Jakobus 1 aufschlagen. Und unser Thema, was uns heute beschäftigt, ist Anfechtung und Versuchung. Und wir werden uns die Verse 2 bis 18 so anschauen. Nicht alle gleich viel, aber in diesen Versen werden wir uns jetzt bewegen. Der Brief von Jakobus ist ein ziemlich krasser Brief, ein ziemlich steiler Brief, mit ziemlich wenig Geschnörkel. Also man merkt, das hat ein richtiger Kerl geschrieben. Also nicht mit vielen Einleitungen und Hinführungen und irgendwas in Watte packen, damit du auch irgendwie durch die Blumen verstehst, was Jakobus sagen möchte. Jakobus ist ziemlich direkt. Er beschönigt nichts. Richtig geradeaus, straight auf die Person zu. Das ist das, was ich dir zu sagen habe. Bumm. Ziemlich deutlich und klar. Und das Interessante ist, dass er an viele Christen schreibt, die irgendwo zerstreut sind in den Ländern. Und er möchte diese Menschen erreichen mit seinen Worten. Und er beginnt in Vers 2 sofort mit dem Thema Anfechtung und Versuchung. Ist doch spannend. Also er redet nicht erstmal über die schönen Dinge im Leben, bevor er, ich sag mal, an Schwarzbrot geht, sondern er beginnt sofort mit Anfechtung und Versuchung. Und das finde ich sehr, sehr bezeichnend. Auch wir werden heute in dieses Thema einsteigen. Und ich frage mich, warum macht Jakobus das? Ich denke, das Leben als Christ ist nicht nur Zuckerschlecken. Das Leben als Christ kann auch richtig Kampf sein, kann auch mal richtig anstrengend sein, wo man das Gefühl hat, boah, mir geht die Puste aus. Das, was sich um mich herum tummelt, die Schwierigkeiten im Leben sind so schwierig, das hätte ich nicht gedacht. Und jetzt lebe ich ein Leben mit Gott und jetzt werden auf einmal Themen zu Schwierigkeiten, die waren für mich vorher gar keine Schwierigkeit. Da habe ich nämlich einfach das gemacht, was ich wollte. Und jetzt auf einmal so viel Kampf. Wir haben vorhin eins meiner Lieblingslieder gesungen, also das letzte Lied. Wie wir staunend vor Gott stehen und seine Schönheit besingen und seine Herrlichkeit. Und wie wir es genießen, wenn seine Heiligkeit zu uns kommt und wir in seiner Gegenwart sind. Aber es gibt auch Phasen im Leben, wo das ziemlich schwierig zu singen ist. Wo man gefühlt von dieser Herrlichkeit und von dieser Schönheit Gottes, von dieser Geborgenheit irgendwie wenig fühlt, wenig empfindet. Und dann singen wir diese Lieder. Jakobus ist, so wie das Neue Testament grundsätzlich, ein ziemlicher Realist. Er ist nicht gegen diese Momente, denn er hatte sie selber. Er ist nämlich Jakobus, das müssen wir wissen, ist der Halbbruder von Jesus Christus. Also der kannte den ziemlich gut und ganz zu Beginn, als Jesus angefangen hat zu erzählen, wer er ist, dass er Gottes Sohn ist, da lesen wir in den Evangelien, dass die Familie von Jesus davon gar nicht so viel hielt. Also Jakobus hat nicht so gedacht, hey, mein Halbbruder ist ja Gott. Das ist ja voll cool. Sondern der dachte, das ist ein oller Spinner. Und ist erst später zum Glauben gekommen und hat diese Liebe Jesu Christi an eigenen Leib erfahren. Er ist auch für solche Momente. Aber er ist auch Realist und sagt, es ist nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Wir gehen aus diesen Begegnungen mit Gott, die wir heute hoffentlich haben in diesem Gottesdienst, gehen wir wieder in den Alltag und dann kommt's ganz dicke. Was passiert dann mit deinem Glauben? Und den Realismus beschreibt uns Jakobus im ersten Kapitel in den Versen 2 bis 4 und die möchte ich mit euch lesen. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Herzlichen Glückwunsch. Die Übersetzungen, die deutschen Übersetzungen sind da ganz unterschiedlich, wie sie das Wort Prüfung verwenden. Man kann es auch tatsächlich sehr unterschiedlich übersetzen. Man kann sagen, wenn ihr Tests erlebt, wenn ihr Prüfungen erlebt, wenn ihr Glaubensproben erlebt, wenn ihr Anfechtung erfahrt oder wenn ihr Versuchungen erfahrt. Und das ist eine ziemliche Breite an Begrifflichkeiten. Ich weiß nicht, ob du das mit einer Versuchung das Gleiche verbindest wie mit einem Test oder mit einer Probe. Wir werden noch dazu kommen. Auf jeden Fall sagt Jakobus, hey, wenn du mit Gott lebst, dann sollst du damit rechnen, dass es in deinem Leben zu Zeiten kommt, wo du auf die Probe gestellt wirst. Du wirst auf die Probe gestellt. Und wenn du da stehst und denkst, ach Mensch, warum bin ich denn auf die Probe gestellt? Warum ist alles so schwierig? Wunder dich nicht. Denn das Alte und Neue Testament ist davon voll, dass die Menschen in ihrem Glaubensleben auf die Probe gestellt werden. Du sollst damit rechnen, das soll dich nicht verwundern. Deswegen haben wir diese Predigtreihe hier gleich mit diesem Thema. Es soll uns schulen für unsere Jüngerschaft, für unseren Weg in der Nachfolge. Rechne damit, denn das heißt, wenn ihr Prüfungen durchmacht und nicht, falls ihr mal eine Prüfung erleben solltet, für die Special-Christen, die Special-Forster-Christen, das sind die Hardcore-Christen, die können auch Anfechtungen bekommen, die können auch mal Schläge in die Seite kriegen. Und bei denen soll sich der Glaube auch dann erweisen. Aber ich bin ja so ein Otto-Normalverbraucher, was Christsein angeht. Ich mach doch gar nichts Schlimmes. Wenn ihr Prüfungen durchmacht, Jakobus geht davon aus, dass du Prüfungen durchmachen wirst. Von welchen Anfechtungen und Glaubensproben spricht Jakobus? Nun, Prüfungen verschiedenster Art. In einer wörtlicheren Übersetzung heißt es mancherlei Versuchungen. Das finde ich genial. Jakobus geht nicht nur einfach auf diese so ein Fall und fertig, sondern er zieht das Ganze über unsere ganze Versammlung. Alle Art von Glaubenskampf, den du dir vorstellen kannst, du bist gemeint. Nicht nur der Gemeindeleiter oder der Diakon, sondern wir alle. Ich habe euch mal ein paar Szenarien mitgebracht, wie so Menschen mit Versuchen, welche Versuchungen sie erleben und wie sie darauf reagiert haben. Vielleicht könnt ihr euch in der einen oder anderen wiederfinden. Hoffentlich nicht in allen, aber schauen wir mal. Herr Polizist, ich wollte gar nicht so schnell fahren, aber der hinter mir fuhr so penetrant auf, sodass ich die Geschwindigkeitsbegrenzung einfach überschreiten musste. Ansonsten wäre er ja auch auf mich raufgefahren. Ja, Gott, ich weiß, dass Sexualität etwas Einmaliges von dir ist und in den gesunden Rahmen der Ehe gehört. Aber erwartest du wirklich, dass ich vor der Ehe nicht sexuell aktiv werde, wenn du, Gott, mir doch diesen Trieb gegeben hast? Schatz, ich verspreche dir hoch und heilig. Eigentlich hätte ich gestern Abend niemals zu viel getrunken. Aber meine Kumpels drängten mich gestern Abend mit ihnen, um die Häuser zu ziehen. Was hätten sie denn gedacht, wenn ich gesagt hätte, heute gehe ich nicht mit euch mit in diese Bar. Mein Erfahrungswert sagt mir bereits, wie das enden wird. Was hätten meine Kollegen dann gedacht? Du hast ja recht, ich betrüge den Staat. Aber du musst verstehen, dass ich ohne Schwarzarbeit und ohne Steuerhinterziehung einfach nicht für meine Familie aufkommen kann. Was du da erwartest, ehrliche Arbeit, ehrliche Steuern. Du hast ja keine Ahnung, in welcher Situation ich stecke. Ich weiß ja, dass ich mir das neue Auto nicht leisten kann. Aber das Angebot in der Zeitung war einfach so verlockend, sodass ich einfach nicht widerstehen konnte. Die Männer sind jetzt sehr ruhig gerade. Ja, ich sollte meine Frau nicht betrügen. Aber der Satan hat es mich tun lassen. Mancherlei Versuchungen. Die erste Lektion ist, die wir in diesen Versen erfahren, ist: Freue dich. Freue dich, wenn du in Versuchung gerätst. Freue dich, wenn dein Glauben auf die Probe gestellt wird. Wenn du in diese Situation gerätst, dann soll deine Reaktion Freude sein. Hört sich ja super fromm an. Ja, die Christen, die sollen sich auch alle Zeit freuen und dann freuen sie sich auch dort. Warum um Himmels Willen sollen wir in den Zeiten, wo unser Glaube angegriffen wird, uns freuen? Es wäre jetzt mal spannend zu hören, was ihr für Argumente bringt. Jakobus sagt, ihr wisst es bereits. Und ich muss sagen, beim ersten Lesen, nee. Jakobus sagt, ihr wisst doch, wenn euer Glauben erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Er sagt nicht, wenn du in eine Glaubensprobe kommst, wenn du in einen Test kommst, sollst du dich über dieses unermessliche Leid freuen. Nicht über den Angriff an sich sollst du dich freuen. Du sollst dich in der Versuchung freuen. Das ist ein Unterschied. Ob ich sage, wow, da läuft eine attraktive Frau und ich freue mich daran, dass sie jetzt da ist und mich in Versuchung führen möchte. Das ist nicht das, was Jakobus sagt. Er sagt, du kannst dich nur dann freuen, wenn du in dem Ganzen die Absicht Gottes dahinter verstehst. Du musst diese Situation aus der Perspektive Gottes betrachten. Und wenn du anfängst, diese Perspektive einzunehmen, dann erkennst du etwas, was du aus deiner Situation gerade nicht erfassen kannst. Denn Gott gibt dir diese Situation, um dir etwas zu schenken, um in dir etwas zu bewirken, um in dir etwas zu entfachen. Und das nennt unser Bibeltext an dieser Stelle Standhaftigkeit. Andere Übersetzungen schreiben, jetzt muss ich mal kurz hier gucken, von Bewährung, Ausharren, Standhaftigkeit. Man könnte auch sagen, Gott möchte in dir Ausdauer bewirken. In Vers 4 lesen wir, dass am Ende, dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Das ist die Perspektive, die Gott hat. Das ist sozusagen ein Trainingscamp, wo er dich durchschickt. Und du sollst dich freuen, dass Gott dir Ausharren geben wird in dieser Situation. Du sollst dich nicht an dieser attraktiven Frau oder an diesem schönen Bierglas erfreuen. Das ist etwas anderes. Aber in dieser Zeit freuen, Gott schickt mich jetzt hier rein, um mir etwas zu schenken, was mich zu einem Ziel führen wird. Denn ich brauche Ausdauer, um an dieses Ziel zu kommen. Ja, wenn du jetzt gläubig bist, dann bist du ja noch nicht am Ziel. Wenn du sagst, ja, ich möchte mein Leben mit Jesus leben, dann bist du doch noch nicht am Ziel angelangt. Du hast angefangen, einen Weg zu gehen, aber das Ziel ist die Ewigkeit und bis zur Ewigkeit ist für die meisten von uns noch ein recht weiter Weg. Und da stolpert man nicht einfach so rein in das Himmelreich, hoppla hopp, da bin ich auf einmal. Da gibt es noch viele, viele Probephasen in unserem Leben, die wir bestehen müssen. Und Gott möchte in uns diese Ausdauer bewirken, weil diese Ausdauer eine Siegerperspektive mit sich bringt. Stellt euch Folgendes vor. Wenn wir Sport uns anschauen, meinetwegen Fußball. dann freuen wir uns alle echt, wie sagst du, Angie, mal einen Knopf in die Backe oder so? Knopf an die Backe, genau. Wir freuen uns tierisch, wenn da so ein Sportler ist und er dann eine Leistung erbringt, die irgendwie bewundernswert ist. Dann schauen wir, wow, die Deutschen sind wieder Weltmeister geworden und dann haben sie den Pokal in der Hand und das bewundern wir. Ja, das ist aber doch nur eine Seite der Medaille. Woher kommt denn diese Leistung, dass sie den Pokal dann in der Hand halten und hochheben können? Woher kommt dieser Siegeskranz, von dem unser Text spricht, dass du den Siegeskranz bekommst und das ist das ewige Leben, die Belohnung? Woher kommt das? Das kommt durch tägliches Training. Und die sagen sich nicht, oh, der Trainer ist wieder so hart zu uns, ich muss wieder 10 Meilen laufen und das ist so schön, das zu tun. Nein, die haben aber die Perspektive des Trainers, ey Leute, wenn wir das Ding holen wollen, wenn wir das Ding holen wollen, dann brauchen wir Training, dann brauchen wir Ausdauer, wir brauchen Ausharren, wir brauchen Standfestigkeit und nicht einfach bei McDonald's hocken und uns die Burger reinpfeifen. Sondern wir müssen rennen, wir müssen laufen und wir müssen unseren eigenen Schweinehund überwinden und das wird ein Kampf für euch. Aber es lohnt sich. Und Versuchungen, Bewährungsphasen in unserem Leben sind dazu da, um in uns diese Ausdauer zu entwickeln. Zu sagen, ich bin im Training, ja, ich habe wieder gesiegt. Einen kleinen Teilerfolg habe ich wieder eingeheimst. Und das zeigt mir, weil ich jetzt einen kleinen Teilerfolg eingeheimst habe, der große Erfolg ist nicht weit. Es gibt mir eine Versicherung, eine Zusage. Du siehst, dass Gott dich bewahrt, dass er dir Kraft gibt, diese Dinge zu überstehen. Er gibt dir Erfolg in den Proben. Und das führt dich zu dem Siegeskranz, was wir in Vers 12 lesen. Doch nicht. Habe ich jetzt doch nicht drin. Ist nicht so schlimm, ich lese das einfach vor. Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt. Und nicht der nicht trainiert hat, sondern der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben halten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Sei also nicht traurig, wenn du in Phasen in deinem Leben steckst, wo du angegriffen wirst. Ich kenne das, wir sind ganz oft dann einfach nur bei uns und sind darüber traurig, dass uns das gerade widerfährt. Oft denken wir dann auch, dass wir die Einzigen sind, die solche Glaubensproben erleben. Und dann wird es auf einmal ganz einsam um uns herum. Ich bin ein einsamer Streiter und mein Glaube ist so schwach und dann versinken wir in uns selbst, schauen nur in unseren eigenen Horizont und werden traurig über das, was wir sehen. Aber Jakobus spricht dir zu, du sollst dich freuen. Denn du hast da jemanden, der dir hilft in dieser Situation. Er gibt dir diese Probe, damit du siegreich wirst. Gott gibt dir diese Situation nicht, um deinen Glauben zu schwächen, sondern Gott gibt dir diese Situation, um deinen Glauben zu stärken, wie einen Muskel, den wir trainieren und am Ende dann auch die Leistung packen können. Freue dich, wenn du in dieses Trainingslager kommst, denn nur weil du im Training steckst, heißt es, dass du auf dem Weg zum Sieg bist. Wenn du keinen blassen Schimmer davon hast, was es bedeutet, im Glauben zu trainieren, dann muss ich dir leider sagen, dass du wahrscheinlich kein wiedergeborener Christ bist, weil du gar nicht weißt, was es bedeutet, gegen die Machenschaften des Satans und gegen die Machenschaften deines eigenen Herzens zu kämpfen. Aber weil du merkst, dass du kämpfen musst, hat Gott in dir etwas bewirkt, eine Sensibilität erweckt, dass du sagst, nein, ich will es nicht so. Ich kämpfe. Und mache es nicht wie früher, als ich Gott nicht kannte, habe mich dem einfach allem ergeben. Hier bin ich, mach mit mir, was du willst, liebe Begierde. Nein, ich kämpfe gegen dich. Und ich werde nicht traurig in dieser Situation, weil Gott sagt, ich soll mich freuen. Ich soll mich freuen über diesen Siegespreis, den ich da empfangen werde. Und diesen Weg werde ich im Training mit der Hilfe des Heiligen Geistes bestehen. Also, wir sollen uns freuen und dieses Wissen um das Ziel, erst das macht es uns möglich, überhaupt diesen Satz zu verstehen. Ansonsten sind Glaubenskämpfe natürlich keine Sache, über die man sich irgendwie freuen könnte. Aber Jakobus zeichnet uns das Bild und wir können eine Idee dafür bekommen, was er da meint. Freu dich. Anfechtungen und Versuchungen sind zudem auch wichtig für unser Leben, weil sie uns etwas über uns selbst offenbaren. Wenn alles ruhig ist, dann weißt du unter Umständen gar nicht, was in deinem Herzen schlummert. Aber solche Situationen, wo unser Glaube auf die Probe gestellt wird, offenbart den Zustand unseres Herzens. Prüfungen im Glauben sind nötig, weil sie uns nötigen zu einer Entscheidung. Entweder oder. Du kannst ja oft sagen, du bist Christ, ja, aber wenn du nie vor die Entscheidung kommst und dann auch die richtige Wahl triffst, hast du ein Problem. Wie ist es mit deinem Herzen? Wie ist es mit deiner Wahrhaftigkeit? Und Gott stellt dir diese Probe und sagt, okay, wie entscheidest du dich denn im Alltag? Für wen entscheidest du dich? Jesus sagt, am Ende der Tage werden Leute zu mir sagen, Herr, Herr, du bist unser Meister. Er sagt, wisst ihr was? Ich kenne euch noch nicht mal. Hinfort. Aber wenn wir in diese Phase der Entscheidung kommen, dann offenbart es in uns, wo wir unsere Zuflucht suchen, worin wir unsere Freude suchen, worin wir auch unsere Sehnsüchte stillen. In 1. Petrus 1, Vers 6, ihr dürft mal zuhören, heißt es ziemlich ähnlich zu diesem Text. Ihr, die Leser, ihr seid voller Freude, auch wenn ihr jetzt, wenn Gott es so will, für kurze Zeit leiden müsst und auf die verschiedensten Proben gestellt werdet. Ihr seid voller Freude. Das geschieht nur, damit euer Glaube sich bewähren kann, als festes Vertrauen auf das, was Gott euch geschenkt und noch versprochen hat. Wie das vergängliche Gold im Feuer auf seine Echtheit geprüft wird, so wird euer Glaube, der viel kostbarer ist als Gold, im Feuer des Leidens geprüft. Wenn er sich als echt erweist, wird Gott euch mit Ehre und Herrlichkeit belohnen an dem Tag, an dem Jesus Christus sich in seiner Herrlichkeit offenbart. Gleiches Bild, gleiches Szenario. Das ist nicht nur so ein Special-Thema für Jakobus, sondern Petrus kennt das auch. Dein Glaube soll sich als echt erweisen. Und wenn du merkst, du kommst in so eine Entscheidungsphase, okay, worin suche ich jetzt meine größte Freude? In dieser Versuchung oder doch in Gottes Schutz? Und wenn du dich dann für Gott entscheidest, dann bewährt sich dein Glaube, er wird als echt erwiesen und das ist ein Grund zur Freude und es stärkt deinen Glauben. Mal jetzt ganz ehrlich, ja. Ziemlich simples Beispiel. Wir müssen nicht gleich an die verfolgten Christen sonst wo denken, es ist gut, wenn wir an sie denken und für sie beten. Versteht mich nicht falsch. Aber auch wir erleben Glaubensproben. Wenn ich mit dem Fahrrad hier in meinem Büro da hinten fahre, dann gibt es auf der Strecke von Mundingen nach Emmendingen immer so Riesenplakate. Und dort sind nicht immer nur Zigaretten abgebildet, sondern auch mal ziemlich leicht bekleidete Frauen. Die haben wahrscheinlich vergessen, ihnen einfach was anzuziehen. Was mache ich mit diesen Plakaten? Mein natürlicher Trieb sagt mir, guck hin. Und hoffe, dass du nicht auf die Schnauze fliegst. So, ich sehe dann das erste Mal, ich komme in die Versuchung. Dafür kann ich jetzt erstmal noch nichts. In Versuchung zu kommen, ist keine Sünde. Das müssen vor allem die unter uns hören, die ein schwaches Gewissen haben. Das sage ich nicht verurteilend. Aber oft ist es so, dass wenn du in die Versuchung kommst, du dich dann schon verurteilst, weil du überhaupt in diese Probe gekommen bist. Jakobus sagt, Leute, das gehört dazu. Das ist normal. Verurteile dich nicht vor der Zeit. Es gehört dazu. Die Frage ist, wie gehst du jetzt damit um? So, ich sehe, dass da eine leicht bekleidete Frau hängt. Überdimensional. Für mich ist es tatsächlich, vielleicht sagt ihr, es ist ein ganz schön schwacher Christ, ja, aber für mich ist es tatsächlich eine Glaubensprobe, wenn ich auch morgen da wieder langfahre oder wieder auf dem Heimweg bin, schaue ich da hin oder nicht? Und ich sag euch, das kann so ein Kampf sein. Auf dem Fahrrad mit 30 km/h. Einen geraden Blick zu behalten. Und wenn ich weiß, in 5 Minuten ist es soweit, dann sagt mir Jakobus, Waldemar, freu dich. Denn Gott möchte dich trainieren. Er möchte deine Sinne schärfen. Und er möchte deinen Glauben stärken. Und wenn ich an dieses blöde, beschissene Plakat vorbeifahre und nicht hingeguckt habe, das mache ich natürlich innerlich, ja, aber dann freue ich mich. Und ich musste da nicht hingucken, denn Gott sagt, ich soll keine anderen Frauen begehren, nur meine eigene Frau. Und ich gehe nach Hause und bin froh darüber. Über diese kleine Probe. Aber lasst uns das mal runterbrechen auf unser Alltägliches. Nicht immer die großen Dinger hervorheben. Lasst uns nicht heiliger sein, als Gott ist, ja. In den kleinen Dingen zeigt es sich. Und an diesen Dingen vorbeizufahren und zu sagen, hey, das ist mir gerade sowas von egal, denn Gott, deine Nähe ist mir viel, viel wichtiger. Deine Liebe habe ich viel, viel nötiger als diesen lustvollen Blick. Und das stärkt meinen Glauben. Prüfungen dienen uns zur Bestätigung dafür, ob wir an die Wahrheit aus Psalm 16, Vers 11 glauben oder nicht. Dort heißt es, Gott, du führst mich den Weg zum Leben. In deiner Nähe finde ich ungetrübte Freude. In deiner Nähe finde ich ungetrübte Freude. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Und wenn wir auf die Probe gestellt werden, wird das auf die Probe gestellt, ob ich das wirklich glaube. Oder ob ich das nur sage, mein ewiges Glück kommt von Gott. Meine Freude habe ich bei ihm. Und wenn ich auf die Probe gestellt werde und dann diese Probe bestehe, dann ist das ein Erweis dafür, dass ich tatsächlich das glaube und auch auslebe. Versucht zu werden ist keine Sünde, es kommt auf den Umgang drauf an. Paulus sagt in 1. Korinther 10, Vers 13, bisher ist noch keine Versuchung über euch gekommen, die einen Menschen überfordert. Noch einmal, hört noch mal genau hin. Bisher ist noch keine Versuchung über euch gekommen, die einen Menschen überfordert. Und Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass die Prüfung über eure Kraft geht. Er wird euch bei allen Versuchungen den Weg zeigen, auf dem ihr sie bestehen könnt. Das ist eine Verheißung. Und deswegen kann ich mich auch freuen. Weil ich weiß, es gibt tatsächlich einen Ausweg. Und Gott zeigt mir den Weg. Gott möchte meinen Glauben nicht schwächen. Er möchte ihn stärken dadurch. Martin Luther hat gesagt, dass die Vögel über deinem Haupt fliegen, kannst du nicht ändern. Aber dass sie Nester in deinem Haar bauen, das kannst du verändern. Und so ist es mit der Sünde, mit Versuchungen. Ja, das erleben wir. Wir werden dann herausgefordert. Noch kein Grund zum Heulen. Wenn du anfängst, die einfach auf dich fliegen zu lassen, Nester zu bauen, da gibt's vielleicht einen Grund zu heulen. Ich möchte mit euch gern weitergehen. Wir werden ein paar Verse jetzt überspringen und in den Lesungstext, den wir vorhin gehört haben, die Verse 13 bis 18, uns nochmal anschauen. Gleiche Thematik, ein leichter Perspektivwechsel, der es in sich hat. Doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, So wenig verführt er seinerseits jemanden dazu. Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Macht euch nichts vor, meine lieben Geschwister. Von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. Seinen Plan entsprechend hat er durch die Botschaft der Wahrheit neues Leben in uns hervorgebracht, damit wir bildlich gesprochen unter allen seinen Geschöpfen eine ihm geweihte Erstlingsgabe oder Erstlingsfrucht sein können. Erstlingsfrucht als Zeichen für Spitzenqualität. Dieser Begriff ist uns heute nicht mehr so geläufig, aber das war das Beste vom Besten. Was Gott mit euch vorhat, ist, euch zum Besten vom Besten zu machen. Was ist das Problem? In Vers 13 finden wir in unserem Text, ich muss nochmal zurückgehen, danke, in unserem Text, in dieser Übersetzung, doch wenn jemand in Versuchung gerät, ist das gleiche Wort wie in Vers 2 und 3. Auf der einen Seite haben wir eben gerade, Gott gibt uns Glaubensproben, um dort eine Bewährung auch einzuheimsen, um dort sieghaft zu sein in seiner Kraft. Und auf einmal lesen wir in Vers 13, aber wenn du in eine Versuchung gerätst, dann sage nicht, Gott hat mich in die Versuchung geführt. Das ist ein bisschen schwierig jetzt. Also was nun? Erstmal möchte Gott uns Tests geben. Und dann, wenn es Knall auf Fall kommt, ich habe damit gar nichts zu tun. So könnte man den Text verstehen. Und der ist auch sehr, sehr herausfordernd. Ich hatte es vorhin gesagt, das Wort Versuchung hat eine ziemlich große Bandbreite. Es kann ziemlich verschieden gebraucht werden. Es kann eine schlichte Prüfung meinen, dass du in einer Prüfungssituation bist, wie Michaela vor kurzem in einer Abschlussprüfung. Sie wird uns gleich noch was dazu erzählen. Eine Prüfungssituation, wo erstmal nichts Falsches dran ist. Aber der gleiche Begriff der Versuchung kann auch verwendet werden, um explizit zu beschreiben, ich ziehe dich in die Sünde hinein. Und das ist natürlich ein Unterschied von den Bedeutungen. Der Begriff ist gleich und deswegen macht es diese Übersetzung hier, die neue Genfer Übersetzung, dem Leser etwas leichter, indem sie etwas hinzufügt. Doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun. In der Luther-Elberfelder Schlachterbibel werdet ihr diesen Zusatz nicht finden. Dort heißt es einfach nur, wer in Versuchung gerät, soll nicht sagen, Gott hat es gegeben. Aber hier haben wir explizit in Vers 13 immer noch das Versuchungsszenario. Aber Jakobus beleuchtet nicht die Antwort im Glauben, dass du gestärkt bist im Glauben, dass du siegreich bist im Glauben, sondern er lenkt sozusagen die Perspektive auf die Antwort, die weniger erfreulich ist. Wenn wir auf eine Art und Weise antworten, die uns zur Sünde führt. Okay, das ist ziemlich komplex, ja? Das bedeutet, unsere Glaubensprüfung, das ist ziemlich wichtig, um zu erkennen, was tut Gott und was tun wir und was tut wer sonst. Unsere Glaubensprüfung, die Gott anordnet, Gott ist souverän, Gott ist Herrscher, ihm entgeht nichts. Unsere Glaubensprüfungen, die Gott anordnet, haben aufgrund unserer eigenen Begierde, aufgrund unseres eigenen Verlangens, aufgrund unserer eigenen Lust, das Potenzial, zu bösartigen Verführungen zu mutieren. Stell dir Folgendes vor. Die Glaubensprüfung für nicht alle, aber für einige Alleinstehende. Die Bibel sagt, dass Gott Menschen, die ohne Partner leben und sexuell rein bleiben, dass er diese Menschen segnen möchte. Dass er dass er sozusagen für sie genug sein wird und er diese Leute auf eine Art und Weise gebrauchen kann, wie er den ganzen anderen Haufen von Verheirateten nicht gebrauchen kann. Gott gibt diesen Menschen eine gewisse Glaubensprobe und verspricht, wenn du an mir bleibst, dann wirst du einen Segen erfahren, den Verheiratete nicht erfahren können. Das heißt nicht, dass sie dann ungesegnet bleiben, aber auf einer anderen Ebene. Jetzt kann diese äußere Glaubensprüfung auch zu einer Verführung werden, womit Gott aber nichts zu tun hat. Er gibt dir eine Probe, um dich zu stärken und deinen Glauben zu entfachen. Aber wenn du bei dir bleibst und nur auf dich schaust, dann wird auf einmal dein Gefühl der Einsamkeit veranlasst in dir deine Begierde, deine Lust, sexuellen Kontakt zu suchen außerhalb der Barrieren der Ehe, die Gott angeordnet hat, und es wird für dich zu einer bösen Verführung. Gott hat dich aber nicht verführt. Gott hat dir eine Glaubensprobe gegeben mit dem Auftrag, halt an mir fest und du wirst Segen bekommen, den andere nicht bekommen. Nicht alle sind hier alleinstehend, aber jeder verdient oder hat irgendwie ein paar Euro in der Tasche. Glaubensprüfung, Finanzen. Gott stellt deinen Glauben auf die Probe, indem du finanziell auf einmal völlig abhängig bist, um Gottes Versorgung zu erfahren. Einige haben das hier vielleicht schon mal erlebt. Auf einmal hat man nichts mehr in den Hosentaschen und jetzt kommt es darauf an. Was mache ich? Wie gehe ich damit um? Mein Bruder hat mal erzählt, als er, das ist schon ziemlich lang her, er war Mitglied in einer Gemeinde, ist immer sonntags zum Gottesdienst gegangen und Monatsende kein Geld mehr. Nur noch, was weiß ich, 5 Euro oder so. War richtig Mist. Und dann kam der Moment, wie auch in unserer Gemeinde, das Körbchen geht rum. Was möchtest du Gott geben, finanziell? Und mein Bruder saß dort und hat gesagt, ich habe jetzt noch meine letzten Euros. Davon muss ich mir heute, vielleicht morgen noch was zu essen kaufen. Ich bin bescheuert, wenn ich das jetzt Gott gebe und dann mit leeren Taschen rausgehe. Und er hat gesagt, okay Gott, ich gebe dir das, was dir gehört. Und ich möchte erleben, wie diese Glaubensprobe zum Segen wird. Und im Glauben, vielleicht auch ein bisschen Zweifel, weiß ich nicht, im Glauben hat er alles Geld reingeworfen, hatte nichts mehr. Und nach dem Gottesdienst, spontan steht jemand auf, wir machen heute ein dickes Mittagessen für alle und ihr braucht nicht nach Hause gehen, ihr könnt hier essen. Und er wurde versorgt. Und da hat mehr gegessen an dem Tag, als er sich hätte leisten können mit diesen paar Euros. Das ist eine Glaubensprobe, die Gott uns stellt. Aber der äußere Druck kann auch dazu führen, dass du innerlich im Herzen beschließt, ich stehle was. Oder bin untreu auf anderer Ebene finanziell. Ich könnte jetzt noch einige andere Tests mitbringen. Eine Englischprüfung zum Beispiel. Der Lehrer kommt mit einem Test. Den Spicker, den schreibst du dann ganz alleine. Weil du sagst, ich will das nicht packen. Anstatt das Training anzunehmen, sagen, ich lerne dafür und werde den Siegespreis davon tragen und meine Qualifikation in der Englischprüfung unter Beweis stellen. Also, ich möchte zum Schluss kommen. Verführungen in Vers 13 sind Täuschungen. Sie entspringen dem Gedanken, diese verführerische Begierde, die in dir aufkeimt in dieser Versuchung, kann für dich das tun, was Gott nicht tun kann oder auch nicht tun möchte. Der einzige Grund, dass wir Versuchungen nicht standhalten und auf die Lügen und Täuschungen dieser Verführung reinfallen, ist, dass wir nicht glauben, dass Psalm 16, Vers 11 wahr ist. Gott, du kannst mir alles geben, bei dir finde ich meine Freude. Und insgeheim denken, diese Verführung in mir, die macht mir weiß, ich kann dir etwas geben, was Gott dir gar nicht geben will. Lass dich auf mich ein und du bekommst größere Freude. Das ist aber kein Gedanke, den Gott dir gibt. Das ist ein Gedanke, den unser Herz oder auch der Satan uns geben möchte, aber nicht Gottes Gedanken. Verführungen kommen nicht von Gott. Von Gott kommen gute Gaben und gute Geschenke. Die menschliche Begierde, das Verlangen führt zur Sünde. Wir lesen den Text weiter. Gottes Wille ist es, etwas Neues zum Leben zu erwecken. Menschliches Handeln führt zum Tod in unserem Text. Weiter lesen wir, Gottes Handeln dagegen bringt die beste Frucht. Gott kann nicht vom Bösen angerührt werden. Gott ist die Quelle alles Guten. Die ganze Zeit dieser Vergleich des Nebeneinanderstellen. Ich möchte mit der kurzen Frage schließen, wie wir nun Versuchungen begegnen. Jetzt haben wir viel darüber gehört, aber wie begegnen wir dem? Ein sehr einfacher Gedanke. Wenn eine Versuchung auf dich zukommt und sie sehr, sehr attraktiv für dich scheint, wirst du diese Attraktivität nur besiegen können, wenn es auf der anderen Seite etwas gibt, was viel, viel attraktiver ist. Wenn die Befriedigung, die du in dieser Versuchung siehst, groß ist, dann brauchst du auf der anderen Seite eine Befriedigung, die viel, viel größer ist als diese Versuchung. Darum, wenn du in der Versuchung bist, erinnere dich an die Schönheit, an die Herrlichkeit und an die Heiligkeit Jesu Christi. Was er für dich getan hat, was er für dich jetzt tun möchte und was er in Zukunft für dich tun wird. Denn Jesus Christus ist auf die Welt gekommen, obwohl wir lesen, dass Gott nicht versucht werden kann, ist Gott Mensch geworden und hat die größten Glaubensprüfungen durchlebt für dich und für mich. Und ist daraus siegreich hervorgegangen, um zu sagen, komm mit mir, vertrau dich mir an, erinnere dich an das, was ich dir geben möchte. Und wenn du dich an mich erinnerst, an meine Herrlichkeit, Heiligkeit und meine Vergebung, ich verspreche dir, du wirst dich freuen in dieser Versuchung und wirst sagen, ja, Jesus, dir nach. Amen.